Es geht wieder los mit einem Hinweis in eigener Sache, und zwar der neuen Weiterbildung von Hello Agile zum Professional Workshop Facilitator. Denn niemand mag Meetings und Workshops ungeplant, langweilig oder am Ende nicht zielführend. In der Ausbildung zum Professional Workshop Facilitator lernst du, wie du Meetings und Workshops so gestaltest, dass sie wirklich wertvoll sind. Lerne in 2 Tagen alles, was du brauchst, um wirksame Workshops zu planen und zu leiten. Und mehr Infos wie immer auf helloagile.de oder bei mir auf LinkedIn per Nachricht an David Hilmer. Und jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und hier geht es darum, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet und seither unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg zu New Work und zeitgemäßer Arbeit. New Work ist aber mehr als Obstkorb und Homeoffice und deswegen beleuchten wir in diesem Podcast alle Dimensionen der modernen Arbeitswelt. Heute halte ich mal wieder ein Buch in der Hand und zwar ein sehr schönes. Und schöne Bücher kommen tatsächlich erfahrungsgemäß meistens aus dem Murmann Verlag. In diesem Fall ist es das brandneue Conflict Culture Playbook von Dana Hoffmann und Hendrik Mostert. Dana ist Journalistin, Moderatorin und Workshopperin. Hendrik ist Organisationsentwickler bei der Deutschen Bahn, Loop Approach Fellow der ersten Stunde. Wenn ihr wissen wollt, was der Loop Approach ist, dann empfehle ich auch Folge 99 in diesem Podcast. Und er ist auch Initiator von nobadworkdays.de, einer Plattform für Organisationsentwicklung. Und beide zusammen haben das Conflict Culture Playbook geschrieben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Moin Moin, hi David.
Danke für die Einladung, David.
Sehr gerne. Ihr habt mir das Buch ein paar Tage vor Erscheinungsdatum geschickt und es kam hier an und ich habe es gleich in die Hand genommen. Du sagtest es schon im Vorgespräch, Hendrik, man nimmt es gerne in die Hand. Dieses Cover ist so ein bisschen mit so einem matten Lack.
Soft Touch heißt es.
Soft Touch, genau. Wie gesagt, also ich habe hier das ein oder andere Mal auch Murmann-Bücher in der Hand und das sind einfach immer schöne Bücher. Und euer ist besonders schön. Ich habe da geblättert und wollte gleich anfangen zu lesen, weil da gibt es so viele schöne Illustrationen, so viele schöne Sachen da drin. Ich habe das direkt ein paar Kollegen gezeigt und auch dir, glaube ich, Hendrik, direkt eine Nachricht auf LinkedIn geschrieben und habe gesagt, Alter, geil, ich liebe dieses Buch jetzt schon. Ich habe noch keinen Buchstaben gelesen, aber ich liebe es. Also, dafür erstmal ein fettes Kompliment. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Check-in. Und ich habe diesmal 2 Check-in-Fragen dabei. Und ihr könnt euch aussuchen, wer auf die erste Frage antwortet und die zweite Frage bekommt der zweite von euch. Okay? Also.
Alles klar.
Erste Frage. Wofür könntest du in dieser Woche einen Orden bekommen?
Erzähl. Ich würde vielleicht, also ich könnte auch spontan umstellen, wofür möchte ich in dieser Woche Hendrik einen Orden verleihen? Er hat nämlich meine komplett zerschossene Terminplanung und überhaupt Planung diese Woche gerettet, indem er mich mit seinem 2. Tagesticket für die Buchmesse auf die Buchmesse gebracht hat, weil ich meins einfach nicht gefunden habe. Willkommen in unserer Welt. Dafür möchte ich, glaube ich, Hendrik mal einen Orden verleihen.
Ah, sehr schön. Okay, pass auf, dann drehen wir das noch ein bisschen. Schwierig bei der zweiten Frage. Aber gut, also auf jeden Fall, Dana, du hast geantwortet. Hendrik, jetzt musst du die zweite Frage nehmen. Und zwar, was ist dein nutzlosestes Talent?
Mein nutzlosestes Talent? Karnevalistischer Tanzsport. Ich habe 16 Jahre getanzt. Ich war Tanzmariechen, schön im Kölner Karneval. Bin ja Rheinländer. Das ist jetzt ein Talent, was ich nicht mehr nutze.
Okay, vielleicht schade, man weiß es nicht, aber das Thema so rheinländisch.
Aber ich würde es so gern mal sehen.
Ja, irgendwie schon, ne? Vielleicht können wir eine Petition starten. Bevor wir das machen, kommen wir aber zur nächsten Frage. Und zwar, ihr kommt ja gerade dann frisch von der Frankfurter Buchmesse und habt euer eigenes Buch dabei gehabt. Erzählt mal, wie war's, Dana?
Das war komplett surreal. Also klar, wir hatten selber, natürlich haben wir ja ständig unser eigenes Buch im Rucksack, aber wie wir da erstmal über diese Riesenmesse geirrt sind, um diesen Stand, also das ist so eine Regalgemeinschaft der unabhängigen Verlage sozusagen zu finden, und dann stand es da in 4-facher Ausführung. Ich konnte es nicht glauben. Aber ich habe es auf Foto, also es war wirklich so.
War ja. Und ich wollte gar nicht von diesem Stand weg und aus der Ferne beobachten, ob die Leute zum Buch gehen, das in den Händen halten, also wirklich das richtig beobachten, um zu erleben, wie wird dieses Buch gelesen, in den Händen gehalten. Und kleiner Fun Fact, meine Mutter war nachmittags auch an diesem Stand und da haben sich Leute dann über dieses Buch unterhalten. Und meine Mutter wollte schon hinstürmen, das ist mein Sohn, der hat das Buch geschrieben, hat sie sich aber nicht getraut.
Ach mega, ich kann es wirklich gut nachempfinden. Ich hatte es gerade auch im Vorgespräch schon mal gesagt, 2021 habe ich mein Buch über Lego C-Display veröffentlicht und damals dann auch irgendwie eine kleine Lesung gehabt. Das ist schon was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, weil man ja auch nicht irgendwie 2-3 Tage an so einem Buch schreibt, sondern sehr, sehr lange. Wie lange hat es bei euch gedauert? Wie war der Prozess, das Buch zu schreiben?
Auch geht eigentlich, muss ich sagen. Ja. Also das reine Schreiben waren so 4-5 Monate. Mhm. Natürlich der ganze Prozess vorher mit Recherche und Verlagssuche und das hat natürlich gedauert, aber der reine Schreibprozess ging dann relativ flott, wahrscheinlich weil wir so fleißig waren in der Vorarbeit.
Ich glaube, es lag wirklich an der Vorarbeit. Also der reine, in Summe der Prozess, würde ich sagen, 2,5 Jahre. Allerdings eben, weil wir gute Vorarbeit geleistet haben, viel recherchiert haben, konnten wir dann ganz gut unsere Gedanken schnell zu Papier bringen.
Ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Art Buch, wo ja wirklich sehr viel illustriert ist, dass auch das ganze Setzen und das Illustrieren irgendwie sehr, sehr lang gedauert hat. War das bei euch auch so?
Nö, tatsächlich nicht. Also gut, wir haben jetzt natürlich keinen Vergleich, aber wir hatten das Glück mit Susanne Masute, eine Illustratorin zu haben, die das Buch auch wirklich, oder die Texte, die die Themen wirklich verstanden hat. Mhm. Und die, mit ihr haben wir uns auch perfekt verstanden. Also sie konnte genau das umsetzen, was wir uns vorgestellt haben. Und das lief auch alles innerhalb von diesem Zeitraum. Also von diesen 4-5 Monaten.
Okay. Wollen wir mal, also ich schlage das Buch jetzt gerade auf, und es geht um Konflikte und wie man mit Konflikten umgeht. Der Untertitel ist auch, wie du Konflikten einen Raum gibst, sie konstruktiv klärst und Beziehungen stärkst. Und ich fand es ziemlich cool, weil so ziemlich auf der dritten Seite, noch vor dem Inhaltsverzeichnis, steht ein relativ langes Zitat. Ich lese das mal vor. Und zwar ist das wie folgt. Konflikte sind da, überall. Sie sind nur dann ein Problem, wenn sie nicht offen angesprochen werden. Wenn wir dafür Räume und Routinen schaffen, können Konflikte sogar richtige Superkräfte entwickeln. Und daran finde ich einiges interessant. Alleine den Anfangssatz, Konflikte sind da, überall. Heißt das, jeder von uns hat den einen oder anderen Konflikt? Ist das so?
Also eine Organisation kommt ohne Konflikte gar nicht aus. Also dieser Mythos, dass wir uns alle im Arm liegen und uns wohlfühlen, New Work gleich Wohlfühlatmosphäre, sondern auch in New Work oder Agilität brauchen wir eben auch den Konflikt. Und es gibt immer Bedürfnisse, die in dem einen Bereich erfüllt sind, in dem anderen nicht erfüllt sind, dass wir dann uns eben, Ziel ist es nicht, jetzt immer die ganze Zeit in Haaren zu liegen und uns zu streiten, aber wir müssen es schaffen, Konflikte konstruktiv zu nutzen.
Und ist das?
Ja, und nicht nur im Organisationsumfeld, nicht nur im Jobumfeld, sondern auch wir privat, alle Menschen haben immer irgendwo Konflikte. Das müssen ja jetzt nicht die großen Dramen sein, aber Konflikte sind einfach ganz normal. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, auch mit diesem Buch, aber auch in unserer sonstigen Arbeit, so ein bisschen die Angst zu nehmen, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Denn wenn man das tut, also wenn man sich auseinandersetzt, dann kann man daran wachsen, auf verschiedenen Ebenen und je nach Kontext.
Und ich finde, es ist super wichtig, dass ihr das so adressiert, dass ihr von Anfang an sagt, Konflikte sind überall und immer da und jeder hat Konflikte, weil es eben so ein Thema ist, was man irgendwie nicht gerne hat, nicht gerne zugibt, ne? Aber trotzdem ist es ja allgegenwärtig. Und ist es denn aus eurer Sicht Ziel, Konflikte immer so schnell wie möglich zu lösen? Führt das dann zu einer Verbesserung oder ist das im Grunde nicht so? Dana, du schüttelst schon so ein bisschen den Kopf.
Nee, also ich meine, der Impuls, oh, hier ist ein Konflikt, den wollen wir so schnell wie möglich lösen, der ist total nachvollziehbar und menschlich, weil Konflikte sind nur wirklich nicht geil. Also die kosten uns Zeit, die kosten uns Kraft und Energie. Und da haben wir einfach keine Lust drauf, deshalb schieben wir es zur Seite oder lösen es schnell. Aber die Gefahr, dass dann der Konflikt an einer ganz anderen Ecke vielleicht wieder aufpoppt und einfach wieder sich sozusagen an der Oberfläche zeigt, die Gefahr ist sehr, sehr groß, wenn wir nicht den Konflikt zunächst klären, bevor wir ihn lösen. Also das ist so ein wichtiger, ja, so ein Zweiklang oder so eine Abfolge für uns. Klärung heißt, wir machen das sichtbar, was hinter dem oder unter dem Konflikt ist, an Ängsten, Befürchtungen, Vorurteilen, Prägungen, was auch immer. Wenn wir das nicht machen, dann hat die Lösung wenig Nachhalt.
Das finde ich eine wichtige Erkenntnis, dass weil ich hätte direkt an Lösung gedacht. Ich bin ein lösungsorientierter Mensch und würde sagen, okay, wir haben hier einen Konflikt, wie können wir den lösen? Aber dass das Thema Klärung, wahrscheinlich dauert es ja auch einige Zeit und Menschen sind vielleicht nicht immer bereit, die Zeit zu investieren, weil sie schnell lösen und dann weitermachen wollen. Aber was steckt genau hinter der Klärung? Ist es dann, geht es dann immer in Richtung gewaltfreie Kommunikation, Bedürfnisse, Gefühle oder wie ist das, Hendrik?
Also wir müssen erstmal sichtbar machen, was uns zum Handeln motiviert hat, was uns wichtig ist. Und natürlich können wir jetzt Modelle wie die GfK nutzen, um leichter eben das zu formulieren. Aber im Kern geht es darum, das Wofür herauszufinden und was ist mir wichtig, was liegt mir am Herzen. Und dann kommen wir natürlich relativ schnell zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Und erst dann, wenn wir das sichtbar machen, die Standpunkte einander verstehen und dabei muss ich nicht einverstanden sein zu dem Standpunkt, den mein Gegenüber hat, aber erst durch dieses gegenseitige Verstehen, dir geht's eigentlich darum, das war mir ja bisher noch nicht so bewusst, dann können wir erst gemeinsam Lösungen auch wieder entwickeln. Und du hast vollkommen recht, für viele kommt das unerwartet, dass es auch Zeit braucht. Aber das ist letztlich auch so eine Art Fehlprogrammierung von unserem Hirn. Wir wollen einfach Energie sparen, glauben zu wissen, das verstanden zu haben und finden dann sofort eine Lösung, ohne wirklich darüber gesprochen zu haben, was uns wirklich bewegt.
Und warum ist das so schwer, frage ich mich. Also im Grunde, also ich kenne Situationen, wahrscheinlich kennen die viele, wo ich mit einer anderen Person irgendwie im Konflikt stehe, aber ich will das irgendwie nicht angehen, weil ich vielleicht raus aus meiner Komfortzone müsste und darauf keine Lust habe. Aber gleichzeitig kenne ich auch das Gefühl, wenn ein Konflikt angesprochen gelöst ist. Warum fällt uns Menschen das schwer?
Weil wir nicht darin geübt sind, weil wir es nicht gelernt haben. Also eigentlich ist es gar nicht schwer. Aber wenn ich jetzt von heute auf morgen versuche, einen Halbmarathon zu laufen, möglicherweise werde ich das nicht direkt schaffen. Ich muss dafür trainieren. Ja, das ist anstrengend. Aber je länger ich trainiere, desto besser werde ich es und desto mehr Erfolgserlebnisse habe ich auch für mich. Und mit Konflikten ist es so ähnlich. Wie gesagt, es geht hier nicht immer gleich um den ganz großen Knall. Konflikte fangen ja viel, viel früher an, lange bevor sich zwei Leute anbrüllen. So. Mhm. Und das ist der Trick, in Anführungszeichen. Oder das sollte eigentlich das Ziel sein, Konflikte so früh wie möglich anzusprechen und zu klären, bevor sie eskalieren.
Und dann kommen natürlich unsere Emotionen noch ins Spiel. Also wenn dann ganz viel Emotionen in unserem Körper steckt, dann können wir natürlich nicht mehr komplett sachlich klar denken. Und da müssen wir Strategien entwickeln, um überhaupt uns wieder vielleicht auch erstmal zu regulieren, mal tief durchzuatmen oder auch unsere Kapazitäten einfach zu erweitern, dass wir eben auch wieder mehr bereit sind, in den Dialog zu treten. Mhm.
Ist es dann hinderlich, wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin, grundsätzlich, wenn es um Konfliktlösungskompetenz geht?
Die Frage ist, wie du deine Emotionen zeigst. Also ob du, und da kommen wir vielleicht direkt nochmal zurück zur GfK, ob du jetzt sagst, hey, ich bin wütend, traurig, sauer, weil mir etwas wichtig ist. Oder wenn ich sage, hey, ich fühle mich nicht von dir wertgeschätzt, ich fühle mich von dir verletzt, missachtet. Das sind ja keine wirklichen Gefühle. Zwar fühle ich das oder denke das, aber wenn ich sowas natürlich ins Außen bringe und da laut halt schreie, ja, dann funktioniert es nicht. Aber das Grundprinzip ist da wirklich, sei echt nicht nett. Also heißt jetzt nicht, dass wir keine Emotionen mehr zeigen dürfen, aber die Frage ist, wie wir es nach außen tragen.
Das heißt, im Grunde ist dann Konfliktkompetenz wie ein Muskel, den man trainieren kann und trainieren sollte.
Voll, ja.
Und wie gehe ich das nun an? Also wie gehe ich vielleicht mal einen einzelnen Konflikt im beruflichen Umfeld systematisch an und dann vielleicht im weiteren, ja, wie kann ich daraus irgendwie Muskel machen?
Da merkt man, dass du noch nicht ins Buch gelesen hast, weil wir nämlich drei Dimensionen betrachten. Einmal Team, beziehungsweise einmal Individuum, Team und Organisation. Und ich muss wirklich auch, wenn ich das aus organisationaler Perspektive betrachte, auf allen drei Ebenen unterwegs sein, weil nur mal eben Feedback-Konfliktkompetenz-Seminar zu besuchen oder meine Mitarbeitenden 2 Tage in einen GfK-Workshop zu schicken, reicht eben nicht aus. Also ich muss zum einen auch auf der individuellen Ebene die Menschen erstmal befähigen, selber zu verstehen, was sind eigentlich Gefühle, was sind Bedürfnisse, um dann aber auch Räume dafür im Teamalltag vor allen Dingen zu schaffen. Und da ist es ja bei ganz vielen agilen Frameworks schon mitgedacht mit der Retrospektive, also erstmal dort auch Räume kreieren, wo wir wirklich dann auch in den Austausch gehen können, über unsere Zusammenarbeit reflektieren, vielleicht Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, frühzeitig anzusprechen. Und dann brauchen wir aber auch noch die organisationelle Verantwortung, dafür auch Formate zu entwickeln, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit das auch im Arbeitsalltag verankert ist. Nur zu denken, hey, ich mache mal ein Feedback-Konfliktkompetenz-Seminar und dann funktioniert das, läuft das, das ist leider eine Utopie.
Okay, und das heißt aber, dass, also wer ist dafür verantwortlich, sowas in die Organisation zu tragen, dass das Teil der Routine wird?
Na, im Grunde alle. Also das kann ganz klassisch natürlich, oder also im herkömmlichen Sinne klassisch top-down passieren. Führungskraft sagt, das Thema müssen wir jetzt angehen und dann entsprechende Maßnahmen anschieben. Du kannst aber auch morgen in deine Organisation sagen, hey, ich habe hier so ein super cooles Buch, das auch total schön ist und sich gut anfasst. Lass uns das bitte mal machen. Also es kann im Grunde aus beiden Richtungen kommen. Wichtig ist, dass es auf allen Ebenen mitgetragen wird. Wenn die Führungskraft nicht bereit ist, Zeit einzuräumen oder auch vielleicht mal den einen oder anderen Euro in die Hand zu nehmen und diese Haltung letzten Endes auch vorzuleben, ja, dann bringt das alles nichts.
Okay, verstehe. Und wie, also sagen wir, es wird von den Mitarbeitenden getragen, von den Führungskräften getragen, wir wollen es jetzt einführen. Da gibt es ja sicherlich, also auf Mindset-Ebene haben wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen, da gibt es ja auch dann die Tool-Ebene. Wie funktioniert das dann in der Praxis? Gibt es dann einfach Räume, die geschaffen werden und die werden dann gefüllt mit irgendwelchen Tools oder gibt es da vielleicht noch mehr?
Wenn es ums Thema Konfliktkultur geht, geht es ja darum, erstmal in Dialog zu treten. Und was wir sicherstellen müssen, ist einmal informellen Dialog sicherstellen. Also ich kann mal irgendwas, was ich beobachtet habe, was vielleicht irgendwie Auswirkungen hatte auf mich mit dir im letzten Meeting, dass ich das auch mal an der Kaffeemaschine ansprechen kann. Das heißt informeller Dialog. Ich muss proaktiven Dialog sicherstellen, heißt in dem Fall Retrospektiven, Teamspace-Meeting-Formate, Feedback-Meeting-Formate, solche Meeting-Formate, aber eben auch reaktiven Dialog muss ich als Organisation sicherstellen. Also wenn wirklich jetzt der Elefant im Raum steht, die Funken durchs Großraumbüro fliegen und der Konflikt offensichtlich ist, also wenn ich gar nicht mehr frühzeitig reagieren kann. Und auf diesen Ebenen sollte man unterwegs sein, aber da haben wir jetzt auch nicht die eine Anleitung, starte dort, das ist der erste Schritt, dann folgt der zweite Schritt, sondern abhängig davon, wo die Organisation steht. Und manchmal kann es eben auch sein, da hat es gerade geknallt und wir werden in die Organisation gerufen, um genau diesen Konflikt erstmal in Klärung und dann im nächsten Schritt in die Lösung zu bringen. Mhm. Und von dort aus ausgehend sagt die Organisation vielleicht, hey, damit das zukünftig nicht mehr passiert, lass mal überlegen, was können wir eben an weiteren Maßnahmen entwickeln. Oder eben eine Organisation, die sagt, hey, wir merken gerade, New Work Agilität kommt irgendwie an die Grenzen, weil irgendwie merken wir, der Beziehungsraum bleibt auf der Strecke. Wir müssen mehr in den Beziehungsraum investieren. Und dann gilt es da zu identifizieren, was braucht es, um wieder die Beziehung zu stärken.
Okay, verstehe. Und sag mal, in diesem agilen Kontext kann man, oder haben wir ja oft die Schwierigkeit, dass es ja nicht direkt irgendwie den Umsatz von Unternehmen treibt. Und also wir bei Hello Agile kommen oft mit dieser Fragestellung entgegen, naja, was bringt es denn am Ende Return on Invest? Was haben wir am Ende irgendwie da drunter stehen, wenn wir jetzt einen Scrum Master holen oder einen Agile Coach oder so? Gibt es Studien oder kann man das messen, den Zusammenhang zwischen Umsatz oder Performance von Mitarbeitenden und Konfliktkompetenz?
Also mit Sicherheit gibt es Studien, die sich in diesem Themenfeld bewegen. Ich möchte mich jetzt aber da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da irgendwas zu studieren. Aber unterm Strich ist es einfach so, wenn Konflikte nicht geklärt oder gelöst werden, dann sind die einfach da. Dann wird hier getuschelt, dann wird da irgendwie sich angeschwiegen. Und das hemmt unsere Arbeitskraft, unsere Innovationskraft. Jemand, der sich ständig einem ungeklärten, ungelösten Konflikt gegenüber sieht, der wird vielleicht maximal Dienst nach Vorschrift machen oder vielleicht sogar in die innere oder als letzte Stufe sogar wirklich in die Kündigung gehen. Das heißt, das Unternehmen braucht neue Fachkräfte. Und wie lange das dauern kann, ab einer bestimmten Stufe und was das im Endeffekt kostet, na, das muss sich dann jeder selber ausrechnen. Aber ja, also ungelöste Konflikte kosten Geld. Es ist so.
Und ungelöste Konflikte gibt es in jedem Unternehmen. Ne? Also da brauchen wir keine.
Absolut.
Ja, ja, okay. Und sag mal, wie sind eure Beobachtungen in Bezug auf das ganze Thema Remote Work, Hybrid Work, Homeoffice? Ist es da so, dass diese ungeklärten Konflikte, so wie ich das jetzt irgendwie einschätzen würde, eher mehr wären, weil die Leute ja nicht mehr so viel in Kontakt kommen, weil es ja dieses klassische Gespräch in der Kaffeemaschine weniger gibt? Sind die Konflikte anders?
Die sind auf jeden Fall da. Also es wird nicht weniger. Ich glaube, es wird eher mehr, weil wir nicht die Räume haben, diese direkt anzusprechen, wie du ja schon sagst, an der Kaffeemaschine und vor allem Dingen, die werden dann erst angesprochen, wenn es wirklich drängt und drückt. Und dann auch virtuelle Retros, die ich ab und zu mal begleite, habe ich immer noch den Eindruck, wir kommen nicht so sehr in die Tiefe, wie wir, wenn wir wirklich physisch im Raum und vor allen Dingen dann im Stuhlkreis zusammensitzen und dort in den Austausch gehen.
Dana?
Ja, das kann ich tatsächlich nur so unterstreichen und vielleicht noch ergänzen, um diese Ebene, oder es ist eigentlich gar keine Ebene, uns fehlt etwas. Also wir sehen uns ja jetzt in dieser Situation auch gerade über die Kacheln, aber es fehlt nicht nur der Rest vom Körper, sondern es fehlt ganz viel, was das menschliche Miteinander ausmacht. Also du siehst mein Gesicht, aber was ich hier unterm Tisch gestisch veranstalte, das siehst du nicht. Du weißt im Zweifel auch weniger von mir, weil dieser spontane Austausch eben an der Kaffeemaschine und so weiter fehlt. Nicht nur über Konflikte, sondern ganz grundsätzlich. Ich sage jetzt nicht oder wir sagen nicht, dass hybrides oder überhaupt digitales Arbeiten, dass das gefährlich ist oder dass man das nicht machen sollte. Aber es ist herausfordernd und deshalb muss man speziell in Teams, die irgendwie hybrid miteinander arbeiten, noch stärker in den Beziehungsraum investieren, als man das in einem normalen Arbeitssetting im Büro machen muss.
Und das Investment sollte vor allen Dingen dann in Präsenz stattfinden. Also eine 100% Remote First Company, glaube ich, kann es gar nicht geben, dass wir nur noch aus dem Homeoffice arbeiten, sondern dass wir mindestens einmal im Quartal für 2 Tage oder 3 Tage in Präsenz zusammenkommen, um dort wirklich in die Beziehung zu treten. Dann funktioniert auch eben der Kontakt über Slack, Teams-Nachrichten und Kachelansicht. Aber wenn wir eben das nicht ermöglichen, dann ist es fragwürdig, wie sehr dann auch wirklich eine Identifizierung mit dem Team, mit der Arbeit auch stattfindet.
Ich glaube sehr daran, dass Teams, wenn sie sich in einem sozialen Umfeld bewegen, also wenn sie irgendwie einen Teamtag machen, wenn die, keine Ahnung, Lasertag spielen oder, weiß ich nicht, zusammen ein Feierabendbier trinken oder so, dass sich Teams dadurch sehr viel näher kommen und dass rund um das Thema auch Zusammenarbeit und Konflikte ein Booster ist. Wir waren vor 2 Jahren mit der Firma in einer Vacation in Kapstadt, haben 2 Wochen zusammen gearbeitet dort, aber natürlich auch zusammen Dinge erlebt und haben Urlaub gemacht. Und das hat uns unheimlich zusammengeschweißt. Und ich glaube, das fällt auch in diese Kategorie, das bringt was, aber man kann es nicht wirklich messen. Ne? Aber ich habe die Leute auf eine ganz andere Ebene kennengelernt. Ich weiß, was sie vielleicht triggert, was sie gern mag, was sie nicht so gern mag, und kann auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren, auch wenn es um Arbeitssachen geht. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ich finde das total spannend. Darf ich dich mal fragen? Ich könnte mir vorstellen, dass in so einer extremen Situation im positiven Sinne, bei so einer Workation, dass da aber auch Konflikte entstehen.
Ja, also ehrlicherweise haben wir das auch gehofft, weil wir hatten zwei Kameraleute dabei und wir haben so eine Dokumentation gedreht, haben halt weil wir dachten natürlich, nach irgendwie einer Woche gibt es da irgendwie Lagerkoller, auch weil die Leute teilweise im gleichen Bett geschlafen haben, aufgrund der Größe der Location und der Anzahl der Leute. Aber es gab sehr, sehr wenige Konflikte. Natürlich hat sich der eine oder andere mal zurückgezogen, aber es gab tatsächlich wirklich wenige Konflikte. Vielleicht auch deswegen, weil Dinge gleich gelöst wurden, auch in einem privaten Kontext, ne? Also sonst würdest du ja nach Hause gehen, würdest vielleicht dich über den einen Menschen ärgern, nimmst das mitfristig vielleicht das nicht rein, aber hier ist es vielleicht auch deswegen gewesen, weil man dann auch abends zusammen Bierchen getrunken hat und dann wieder auf andere Themen zu sprechen gekommen ist. I don't know.
Ich habe deine Frage vergessen, die ich mit meiner Frage quasi gekontert habe.
Also die Frage ist, ob ihr das auch so seht, dass wenn man in einem beruflichen Kontext viel privat zusammen macht, ob das die Konfliktkompetenz erhöht?
Nicht zwingend. Also es kann auch die Gefahr sein, dass ich vielleicht Dinge im Arbeitskontext mich nicht traue anzusprechen, weil das ist ja mein Best Buddy und mit dem möchte ich halt noch ein Feierabendbier trinken und am Wochenende verbringen. Und ich kenne ja auch noch die Frau und die Kinder und dass das vielleicht auch manchmal hinderlich sein kann, wenn ich eben nicht in der Lage bin, das gut zu formulieren. Also das habe ich auch schon mal erlebt in einer Organisation. Die waren alle miteinander befreundet, verschwägert, wie auch immer. Mhm. Und da war es eher so das Problem, ich kann ja die Sache nicht ansprechen auf der Arbeit, die mich stören, weil ich sehe sie ja wieder am Wochenende.
Okay, das ist eine.
Ja, die Ebenen vermischen sich einfach viel zu schnell. Was auch total nachvollziehbar ist, so, aber.
Also sowohl im Guten als auch im Schlechten, also das ist sowohl gut als auch schlecht, wenn man privat im Arbeitskontext was miteinander zu tun hat. Es könnte die Konfliktkompetenz erhöhen, es könnte sie aber auch irgendwie ein bisschen verringern. Okay, finde ich interessant. Ihr habt in eurem Buch auch jede Menge Tools und Techniken und Methoden. Und da würde ich gerne auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, was denn eure persönliche Lieblingsmethode, Lieblingstechnik, Lieblingstool ist, um das Thema Konflikt irgendwie anzugehen. Habt ihr da was?
Auf jeden Fall die Restorative Circles. Das war auch so die Motivation, das Buch überhaupt zu schreiben, weil wir eben in unserer Arbeit erlebt haben, dass so eine klassische Retrospektive, wie man sie kennt, mit Stop, Start, Continue irgendwie an die Grenzen kommt. Also ich erlebe immer wieder, werde ich als agiler Coach gerufen, wir brauchen unbedingt eine Retro, wenn es nicht eine feste Routine ist. Hendrik, komm vorbei und mach mal endlich mit uns eine Retro und alle projizieren dann richtig krass was auf die Retro. Mhm. Und dann erlebe ich aber eher, dass die Menschen sich eher hinter Post-its verstecken und wir super schnell Lösungen auf der Sachebene entwickeln und Next Action Items formulieren und alle gehen dann eher so nicht so motiviert aus dieser Retro raus und deswegen haben wir uns auf die Suche begeben und geschaut, was gibt es für andere Formate, wie können wir wirklich auch ins Verstehen kommen und uns mitzuteilen und da sind die Restorative Circles eine Antwort drauf, die eigentlich gedacht sind, dass die andersbezogen funktionieren, aber wir haben die weiterentwickelt im Buch, das sogenannte Team Space Meeting, was als alternatives Format auch sehr, sehr gut genutzt werden kann, als zu einer klassischen agilen Retro.
Und kannst du kurz in ein, zwei Sätzen erklären, wie das funktioniert, so ein Restorative Circle?
Vielleicht nochmal ein paar Hintergrundinfos, weil die Methode haben wir nicht entwickelt, sondern die stammt eigentlich aus den 90er Jahren aus den Favelas von Brasilien. Und derjenige, der es entwickelt hat, heißt Dominik Barter. Und er hatte sich die Frage gestellt, wie kommen wir hier in Brasilien aus dieser endlosen Konfliktspirale raus und wie können wir auch das Justiz- und Rechtssystem entlasten. Und so ist diese Methode entstanden. Und das Entscheidende dort ist, dass die Klärung vor allen Dingen im Team, in der Gemeinschaft stattfindet, dass alle sich mitteilen können, ihren Standpunkt mitteilen können und auch eben, dass andere den Standpunkt verstehen. Das heißt, wir entschleunigen vor allen Dingen in dem Main Circle den Dialog, indem wir wirklich sicherstellen, was ist bei dir angekommen, was hast du verstanden von dem, was dein Gegenüber gesagt hat. Und dann stellen wir die Frage, ist es das, was du sagen wolltest, womit möchtest du noch gehört werden? Und durch diese Reduzierung des Tempos kommen wir wirklich in ein Verstehen und dann können wir auch im nächsten Schritt lösen. Also, aber vor allen Dingen steht dort erstmal das mit sich mitteilen und verstanden werden im Mittelpunkt.
Okay, spannend. Dana, dann hättest du gesagt auch das Thema Rest of Circles, weil das irgendwie der Mittelpunkt des Buches ist sozusagen oder der Auslöser.
Ja, das ist jetzt, also das ist halt sehr naheliegend, ne, weil diese Methode wirklich fantastisch ist. Sie ist, wenn man Erfahrung hat im Bereich Teambegleitung, Mediation oder irgendwas, dann ist die eigentlich sehr, sehr einfach, aber ist gleichzeitig auch sehr wirksam. Ich finde aber diese Methode deshalb, also ich finde alle Methoden im Buch super, sonst wären sie ja nicht drin. Aber die zeigt, also die Restorative Circles zeigen eigentlich so unsere Idee in a nutshell, also die Teamklärung oder Klärung im System. Das ist es, worauf es ankommt. Hinter verschlossenen Türen, Mediator, Mediatorin mit zwei Leuten, klamüsert da irgendwas aus und danach wird es präsentiert und here you go. Das kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Und wir sind der Überzeugung und haben auch die Erfahrung gemacht, dass eine Lösung tragfähiger wird, wenn wirklich alle, die irgendwie direkt, indirekt damit zu tun haben, wenn die alle daran beteiligt sind. Und das sieht man ganz perfekt an den Restorative Circles oder eben auch am Teamspace Meeting, was so ein bisschen eine abgewandelte Form ist.
Okay. Und uns vor allen Dingen die Zeit auch nehmen, da wirklich hinterzuschauen und nicht 10, 20 Themen aufzusammeln, aufzuschreiben, dann irgendwie eine Klebepunktabfrage zu machen, sondern sich ein Thema mal ranzunehmen. Und was wir auch immer wieder beobachten ist, das ist nur der Anlasskonflikt oftmals, der da im Raum steht. Und wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, dahinter zu schauen, dann kommen wir wirklich zum Ursprung, zur Quelle. Und um zum Ursprung und zur Quelle zu kommen, brauche ich das gesamte System, die gesamte Gemeinschaft. Und dann kann auch nachher eine deutlich tragfähigere Lösung gefunden werden.
Verstehe. Ich finde tatsächlich die Methode der Bedürfnisgläser sehr cool, um hier nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich mag das sehr, ich habe das vor einem halben Jahr ungefähr kennengelernt. Da geht es ja darum, dass man verschiedene Gläser aufgezeichnet hat und da sind eben, die sind benannt mit Bedürfnissen und das ist eine Übung, die kann man selber machen. Man sucht sich einfach die Bedürfnisse raus, diese Bedürfnisse von der gewaltfreien Kommunikation, kann man googeln oder in eurem Buch nachschlagen. Und ja, kann dann eben mal schauen, wie sehr ist mein Glas, was dieses Bedürfnis betrifft, eigentlich gefüllt. Also Erholung, Unterstützung, Kreativität, Sicherheit, Freude, Entwicklung und so weiter und so fort. Und das finde ich, wenn man das macht und sich damit ja auch kurz mit sich selber beschäftigt, das hilft, gewisse Entscheidungen zu treffen. Also das die Empfehlung von meiner Seite.
Voll, und das ist tatsächlich überhaupt mal das A und O, also nochmal drei Schritte zurück auf deine Frage, wo fangen wir eigentlich an? Der einfachste Weg wäre, jede Person fängt eigentlich mal bei sich selber an und setzt sich mal mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen auseinander, denn auch das haben die meisten von uns leider nicht in die Wiege gelegt bekommen.
Ja, absolut. Und dafür muss eben auch hier und da ein Rahmen geschaffen werden, damit man das mal macht, ne? Weil in dem ganzen Wirrwarr der täglichen Arbeit und, da vergisst man einfach komplett, sich mit sich selber zu beschäftigen, was ja, irgendwie eigentlich eine Grundlage sein sollte.
Und die Übung ist auch super in unterschiedlichen Kontexten anwendbar. Ich kann sie in einem Check-in nutzen, ich kann sie aber auch in einem Team-Offsite nutzen, wo jeder das für sich mal ausfüllt und dann findet ein Austausch zu zweit oder in der Gruppe statt. Also die ist in unterschiedlichen Kontexten super anpassbar und funktioniert immer.
Ja, absolut. Nutzt ihr denn in eurer Arbeit AI? Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie mit ChatGPT hier ein bisschen arbeiten kann, aber habt ihr da irgendwie Beispiele und nutzt ihr das regelmäßig?
Also ich nutze es tatsächlich regelmäßig, inzwischen regelmäßiger als Google, wenn ich nur, also jetzt unabhängig auch ein bisschen vom Buch, ne, wenn ich jetzt irgendeine Theorie mal kurz mir erklären lassen will oder so, finde ich das super praktisch. Oder manchmal, wenn es um so Standard-E-Mails geht, kann man das schon auch nutzen. Was aber das echte, in Anführungszeichen, Schreiben angeht, also seien es jetzt Texte wie der im Buch oder ich bin ja auch ansonsten als Texterin tätig, da verbietet mir das einfach meine Berufsehre sozusagen.
Verständlich.
Ich nutze es manchmal, wenn ich wirklich so einen Knoten im Kopf habe, wenn es um das Thema irgendwie Workshop-Konzeption geht. Ich habe einen riesengroßen Methodenkoffer und manchmal gibt es aber so Momente, wo ich echt mich so ein, zwei Tage um eine Konzeption drücke und gar keine Lust drauf habe und dann tippe ich einfach mal so ein paar diese Rahmendaten ein, ist eine Gruppe von 30 Personen, ich habe so und so viel Zeit, folgendes Thema, was würdest du machen? Ich habe selten das eins zu eins so übernommen, aber das war für mich nochmal so etwas, was ich vielleicht nicht machen würde, als Inspiration, um darauf aufbauen, was Neues zu entwickeln, dass ich so einen ersten Standpunkt oder Startpunkt hatte. Dafür nutze ich es auch ganz gerne.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gut auch funktioniert rund um das Thema Konflikt Bewältigung. Und zwar in einem Kontext, wo man ein Transkript von dem anfertigt, was man so erzählt. Also jetzt angenommen, wir drei hätten einen Konflikt miteinander, wir würden den dann irgendwie besprechen und dann könnte man das Transkript einfach hochladen und vielleicht die unterschiedlichen Standpunkte noch ein bisschen mehr beschreiben oder herausfinden lassen, was sind wir denn für Typen. Wir haben das mal im Rahmen von so einer Persönlichkeitsgeschichte gemacht und haben dann einfach das Transkript von Unterhaltungen hochgeladen und haben gefragt, welcher Typ Mensch sind wir nach dem und dem Modell. Und das funktioniert hervorragend. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber auch das funktioniert. Ne?
Ich glaube, das funktioniert, aber ein riesengroßes Aber. Es ist nicht gefühlt und angekommen bei dir dann. Auch wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, ich habe da eine böse Mail bekommen und da ist ein Konflikt im Raum, schreib mir mal deine Antwort. Mhm. Dann mag die zwar perfekt formuliert sein in den vier Schritten der GfK, aber ich habe diesen Prozess oder ich bin diesen Prozess nicht innerlich gegangen. Und wenn ich dann das nächste Mal diese Person begegne, ist das nicht in meinem somatischen System im Kopf abgespeichert? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch wieder hoch, dass wir uns irgendwie anschreien oder irgendwie ich anders reagiere, als wie es vielleicht perfekt nach Schablone mit Hilfe von AI formuliert habe.
Das finde ich ein sehr gutes Aber. Was ja dazu führt, also.
Ja, ich unterstreiche das nochmal, dann wird es noch besser. Also, ich glaube, ich stelle mir das interessant vor. Ich habe da tatsächlich über diese Nutzung noch nie nachgedacht. Ich glaube, das kann sehr unterhaltsam sein für den Moment. Aber ich rate dringend davon ab, das ernsthaft als Instrument zur Konfliktklärung zu nutzen, weil alles, was Henrik gesagt hat.
Ja, ich glaube auch, am Ende kann es immer nur, aktuell zumindest, immer nur eine Hilfe sein, um zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen und schneller. Aber natürlich, das, was ChatGPT für mich schreibt, habe ich niemals selber so gefühlt. Und selbst wenn dann vielleicht für den anderen Menschen der Konflikt geklärt ist, ist er das für mich noch nicht auf einer emotionalen Ebene. Also das finde ich ein sehr gutes Aber mit einer sehr guten Unterstreichung. Ich habe noch eine Frage für euch und zwar kommen wir langsam Richtung Ende unseres Gespräches. Was glaubt ihr, wie müsste eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Wenn ich jetzt von mir ausgehe, mir wäre es extrem wichtig, dass bei allem, was ja in der Theorie oder auch teilweise in der Praxis schon funktioniert, mit flachen Hierarchien und so, dass Entscheidungen transparent gemacht werden und dass Ideen, Bedürfnisse und alles, was da noch so dranhängt, von den Mitarbeitenden gehört werden. Was nicht heißt, dass das alles ein Wunschkonzert sein soll, das meine ich nicht. Aber ja, da geht es auch eigentlich wieder um den Kern auch der Konflikte, einander zuhören und verstehen und auf der Grundlage Entscheidungen treffen.
Ich würde es mit wirksamer Arbeit zusammenfassen und wirksame Arbeit im Sinne von, ich kann wirksam sein als Individuum, ich kann mich entfalten, ich bin wirksam, ich sehe einen Sinn in meiner Arbeit. Wir als Team sind aber auch wirksam und können gemeinsam Dinge vorantreiben, aber eben wir auch als Organisation sind wirksam und tragen zu was Größerem vielleicht bei.
Und glaubt ihr, es kann so eine Welt geben, in der jeder gern
ja. geht? Ja.
Definitiv.
Sonst könnte ich sofort in Ruhestand gehen. Ich meine, das ist doch Ziel unserer Arbeit, um Gottes Willen.
Sehr gut, sehr gut. Letzte Frage, wie kann man euch denn erreichen, wenn man mehr über das Thema Konfliktkultur lernen möchte und da ein bisschen ins Thema rein möchte?
Auf jeden Fall über LinkedIn. Also da teilen Dana und ich regelmäßig von unserer Arbeit, berichten aus Workshops, geben Einblicke in das Buch.
Genau. Mich findet man ein bisschen aktiver als Hendrik bei Instagram. Da gibt es auch noch ein bisschen was anderes außer dem Jobzeug. Ansonsten hast du schon erwähnt, die Webseite No Bad Workdays. Da findet man auch viele Infos nochmal zu uns, zum Buch und zu den Angeboten, die wir sonst so haben im Sinne von Workshops und so weiter.
Sehr schön. Also, No Bad Workdays, alles zusammengeschrieben, keine schlechten Arbeitstage, auf Deutsch übersetzt, nobadworkdays.de oder direkt auf LinkedIn, Dana Hoffmann oder auch auf Instagram und Hendrik mit C hinten, Mostert. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich habe tatsächlich das Buch angelesen, Hendrik, um darauf nochmal zurückzukommen, aber dann habe ich ein Bücherregal bei uns im neuen Haus gebaut und dieses Buch hat so eine perfekte Farbe, dass es sehr gut farblich reingepasst hat und da stand es dann und hat einfach unser Haus schön gemacht.
Das heißt, du brauchst ein zweites Buch.
Ja, danke für diesen Vorschlag. Also schön, dass ihr dabei wart und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder. Bis dahin, euch beiden vielen Dank. Ciao, ciao.
Danke dir für die Einladung.
Danke, danke.